Hallo bei 50 über 50. In diesem Podcast geht es um die zweite Lebenshälfte. Hier hörst du persönliche Geschichten und Gespräche mit ExpertInnen rund um die großen Themen des Älterwerdens. Annika Decker hat es getan. Sie hat einen schlauen und witzigen Roman über die Lebensphase der Frauen geschrieben, die noch immer so vernachlässigt ist. Die Wechseljahre. Annika ist Drehbuchautorin, Regisseurin und Romanautorin. In diesem Jahr wird sie 50, entdeckte aber im Gegensatz zu vielen anderen Frauen schon viel eher ihre rebellische Seite. Davon und von ihrer Perspektive auf das Älterwerden erzählt uns heute Annika Decker. Ganz viel Spaß. Annika, du wirst dieses Jahr 50?
Ja.
Wie wirst du den 50. Geburtstag verbringen?
Mein Mann wird auch 50, ein paar Tage vorher. Mhm. Und wir haben erst überlegt, hier in Berlin groß zu feiern. Wir feiern aber sehr oft in Berlin groß. Deswegen haben wir uns was anderes überlegt. Und wir fahren zu meiner Freundin Emiliana Torini nach Island. Mhm. Die lebt da. Und da reisen wir so ein bisschen rum in Wohnmobilen und gehen auf ein Musikfestival, wo sie dann auch singt. Und da freue ich mich schon
wunderbar.
Drauf.
Ja. Das ist auch eine ganz tolle Sängerin, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Wie hast du dich mit ihr befreundet? Woher kennst du sie?
Ja, also tatsächlich war ich mal mit einem Gitarristen zusammen, der auch bei ihr gespielt hat. Und dann haben wir uns irgendwie menschlich ineinander verliebt. Und das ging nie weg. Also,
schön.
Und genau, und wir sehen uns so oft, wie es geht. Sie war auch gerade eine Woche hier. Und genau, irgendwie ist da eine seelische Verbindung.
Ach, das ist schön. Wenn du an dein persönliches 50-Werden denkst, was hast du da so für Schlagworte für dich im Kopf?
Ach, ich bin stolz. Also ich bin froh, dass ich noch lebe. Ich wäre ja schon mal fast gestorben. Ich war ja schwer krank. Deswegen ist das für mich ein ganz, ganz feierlicher und fröhlicher Anlass. Ich finde, es fühlt sich ganz anders an, als ich das immer gedacht habe. Ich finde, man fühlt sich viel jünger und lebenshungriger, oder ich weiß gar nicht, ob diese Kategorien überhaupt so richtig sind. Also was ist denn sich jünger fühlen, was beinhaltet das? Ich meine eher, dass man so, ich habe so viel Lebensenergie in mir und auch in anderen Bereichen viel mehr Ruhe, als ich die früher hatte. Und ich glaube, ich kann das Leben jetzt irgendwie besser greifen und besser genießen. Und bei manchen Situationen habe ich einfach Erfahrungswerte und das hilft mir. Das hilft mir, die schneller zu durchschauen oder schneller zu handeln. Und das finde ich eigentlich alles gut. Also ich wäre ungern nochmal 20 mit diesem Mindset. Ja.
Anstrengend auch, ne?
Ja. Ja. Ja.
Ja. Du hast ja gerade angesprochen, dass du schon mal so krank warst. Und vielen begegnet das ja so, die ersten Diagnosen vielleicht in diesem Lebensalter, in dem wir jetzt gerade sind. Du hast das schon durch. Was hat das für dich verändert? Was kannst du für eine Einstellung vielleicht auch transportieren?
Ich weiß das Leben total zu schätzen. Ich bin vielleicht früher glücklich mit Situationen, weil ich weiß, dass man genauso gut in einem Krankenzimmer liegen könnte und ohne rauszudürfen, ohne sich bewegen zu können. Das spüre ich schon und das spüre ich täglich. Ich habe gedacht, das geht vielleicht weg. Es ist jetzt lange her, aber es war in 2011. Ja, aber es war ein sehr, sehr langer Heilungsweg. Deswegen, also ich hatte eine Sepsis und bei einer Sepsis hat man meistens viele, viele Jahre danach ganz, ganz verschiedene Krankheitsbilder. Man hat auch oft sowas Ähnliches, wie die Leute haben, die unter Long-Covid leiden. Und ich hatte da mit verschiedensten Dingen zu kämpfen und das, ja, hat verdammt lange gedauert. Und ich würde jetzt sagen, dass ich so seit ein, zwei Jahren mich wieder zu Hause fühle in meiner Haut. Deswegen, also die 50 ist für mich richtig wie so ein großer, großer Etappensieg. Ich fand schon als Kind immer so ältere, erfahrene Frauen toll. Jetzt bin ich so eine.
Fühlst du dich dann auch so?
Ja, ich glaube, ich habe schon, also in manchen Bereichen kenne ich mich gar nicht aus und in anderen habe ich natürlich extrem viele Erfahrungen gesammelt. Und ja. Nee, und ich glaube, mit 50 kann man so ein bisschen zurückgucken und stolz auf manche Dinge sein. Und ich finde, das vergessen wir alle zwischendrin. Also ich bin so jemand, wenn ein Projekt von mir rauskommt oder erscheint, bin ich schon direkt kopfüber im nächsten. Und das versuche ich mir so ein bisschen abzugewöhnen. Also ein bisschen immer wieder hinzugucken und mich zu freuen. Da war früher eben keine Zeit für.
Ja, das verstehe ich total gut. Und wenn du das so sagst, dann frage ich mich, hast du
nicht nur sozusagen geistig das Bedürfnis danach, sondern auch körperlich? Weil ich muss sagen, bei mir, ich merke das, dass ich mir eigentlich pro Tag so ein paar weniger Termine einplanen muss, ja, als noch vor 10 Jahren.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich unser Alter, aber wahrscheinlich auch ein bisschen diese Corona-Erfahrung. Ich glaube, da war das Leben so verlangsamt, dass Leute festgestellt haben, dass sie sich permanent überfordern. Also ich habe früher manchmal den Tag voll mit Terminen geknallt und vergessen, sowas Schnödes wie Mittagessen einzuplanen, mhm, oder mal eine Pause, ja, nach einem intensiven Termin. Oder ich habe dann gedacht, ich kann 2 stressige Termine und noch ein langes Interview machen und danach noch schreiben. Und das ist Quatsch. Und dann brennt man sich komplett aus. Und genau, das habe ich gelernt. Aber ich muss sagen, ich habe es natürlich durch die Sepsis gelernt, meine Kraft einzuteilen. Da hatte ich immer nur so, weiß ich nicht, für maximal 2,5 Stunden Kraft danach am Tag. Und da geht man sehr viel sorgsamer mit um. Ich finde, man kann auch, wenn man beruflich guckt, auch privat gucken. Wie viele Leute befinden sich in meinem Leben, die mir einfach Kraft rauben oder die mir, an denen ich mich in irgendeiner Form abarbeite oder die sich an mir abarbeiten? Und wie viel Sinn macht das? Oder auf wen kann ich mich wirklich verlassen? Und da bin ich wahrscheinlich auch kompromissloser als früher, dass ich mir vielleicht 1-2 Enttäuschungen abhole, aber dann auch nicht 15, sondern da versuche, schneller die Kurve zu kriegen und vielleicht jemand nicht rauszuschmeißen, aber einfach zu verstehen, dieser Mensch ist lustig und nett, aber jetzt nichts für was Tieferes.
Okay, also das, ja, heißt, du kickst diese Leute nicht komplett aus deinem Leben raus, sondern selektierst. Okay.
Kommt drauf an. Ich finde, wenn du feststellst, du kannst jemandem nicht vertrauen oder umgekehrt, mhm, ist das auch nicht. Ich bin jemand, ich gebe ganz deutliche Warnungen. Ich kämpfe sehr um eine Freundschaft. Ich mache ganz große Zeichen, dass ich hier gerade mit jemandem nicht weiterkomme. Mhm. Aber dann, glaube ich, ist das auch okay. Also wie in einer Beziehung, die nicht läuft, irgendwann zu sagen, das funktioniert nicht mit uns.
Das finde ich richtig schwer, solche Gespräche zu führen.
Ich auch.
Ja, und ja, wie machst du das dann?
Ich mach's. Oder manchmal tröpfeln Sachen ja dann, sagen wir es mal so, ich glaube, mit jedem Streit, der blöd läuft, wo es keine Lösung gibt. Also manche Leute streiten sich ja, also ich kenne Leute, die sagen, sie finden das toll, da ist so Energie im Raum und dann kann man mal alles raushauen. Ich suche im Streit eine Lösung. Ich möchte, dass sich was verändert danach. Ich möchte, dass mich jemand hört. Ich finde, das ist ja manchmal so ein Prozess. Also da hast du dann 3-4 ergebnislose Streits und dann passiert das Gleiche wieder und wieder und wieder. Und also ich versuche sehr deutlich das zu sagen, wenn mich was stört oder wenn mich etwas verletzt hat, wenn ich irgendwie denke, das ist jetzt nicht, da könnte die Freundschaft dran kaputt gehen, wenn jemand das Vertrauen missbraucht oder nicht loyal ist und, mhm, ja. Aber dazu gehört natürlich auch, dass du selbst begreifst, was dir zum Beispiel wichtig ist. Was sind deine 3-4 wichtigsten Sachen in einer Freundschaft?
Und fällt dir das jetzt leichter als noch vor 10 Jahren?
Ja, weil ich da, glaube ich, realistischer bin. Mhm. Weil ich, glaube ich, auch besser benennen kann, was es dann ist. Und ich glaube, auch gerade im Moment, wo die Politik teilweise einfach schwierig ist zu verkraften, wird es natürlich auch immer schwieriger. Diese Spaltung, die da politisch stattgefunden hat, findet ja auch in Familien und Freundeskreisen statt. Und es gibt natürlich Werte, die ich habe, die es mir dann auch schwer machen, in Verbindung mit Leuten zu sein, die da genau das Gegenteil denken. Ich verlange jetzt nicht von jedem, dass er irgendwie meiner Meinung ist. Absolut nicht. Aber ich glaube, das kennen wir alle, wenn das zu weit auseinandergeht und man kriegt sich permanent in die Haare. Das ist wahnsinnig mühsam. Und klar, ich glaube, ich kann mich mit jedem irgendwie gut engagieren, der demokratische Werte hat, aber wenn es dann losgeht, dass irgendwelche Fakten in Frage gestellt werden oder generell allem misstraut wird, damit kann ich dann halt schlecht, ja.
Mhm. Ja, durchaus verständlich. Ja. Ich meine, das ist ja auch, was wir von dir auch mitbekommen haben, ne, dass wenn es eine Ungerechtigkeit gibt, dass du dich dann auch gegen Leute sperrst, die größer sind als du.
Ja,
gut. Mein tiefster Respekt dafür.
Dankeschön, aber ich glaube, ich bin jetzt nicht der mutigste Mensch und fast zu viel Ehre.
Naja, aber ich meine, sich gegen einen Til Schweiger und eine der größten Produktionsfirmen, die wir haben, hinzustellen und zu sagen,
ja, schön,
ich
ist
bin
es
nicht zu meinem Recht gekommen und ich kämpfe jetzt dafür, das würde halt auch nicht jeder machen. Also
ja, das ist manchmal auch traurig, dass man manchmal unter der Hand sagen Leute dann, hey, ich sage da aus oder du kannst dich auf mich verlassen. Und das weiß ich mittlerweile, dass ich das nicht so für bare Münze nehme, weil meistens kommt dann Rückzieher. Mhm. Ich glaube, man muss halt auch schon so ein bisschen, wahrscheinlich so ein bisschen delusional sein, wenn man das macht. Mhm. Nein, ich war mir dessen bewusst, dass das mit Sicherheit nicht lustig wird. Und das geht jetzt schon seit über 7 Jahren, wenn man es genau nimmt, seit ich das erste Mal bei meinem Anwalt war. Und ja, das ist natürlich nicht einfach, aber ich sehe da auch keine Alternative.
Also du würdest das jederzeit wieder machen?
Absolut.
Ja,
ja.
Okay.
Weil ich finde, es lohnt sich immer, für sich selbst einzustehen. Und ich versuche das auch immer. Und ich glaube, wir kennen alle die Situationen, wo man sich leicht macht und denkt, da hätte ich jetzt was sagen müssen, habe ich aber nicht. Ich finde, das muss man sich auch immer wieder auch mal verzeihen. Man kriegt das nicht immer hin oder es ist auch nicht immer sinnvoll. Mhm. Man nervt Leute auch manchmal damit. Aber wenn du wirklich für dich einstehen musst, glaube ich, tust du es. Keine Ahnung, ich sehe das bei vielen Frauen. Im Prinzip musst du das ja auch bei einer Scheidung. Oder weißt du, so wie viel Haltung bewahrst du bei so einem schmerzhaften Prozess? Wie kriegst du das hin? Wie viel Stärke hast du, das eben nicht durchsickern zu lassen bei deinen Kindern? Und ich sehe das bei Freundinnen, die das bewundernswert gemeistert haben. Und das ist genauso schwierige Situation, wo man für sich einstehen muss und mit manchen Dingen mit sich selbst ausmachen muss. Und ich glaube, wir haben alle im Leben solche Situationen. Und da kannst du immer nach rechts oder links abbiegen. Und ja, deswegen, es geht ja meistens um eine Würde und eine Haltung, finde ich.
Ja, das stimmt total. Ich finde, wenn wir jetzt ein bisschen abdrehen zu deinem Buch, finde ich, sieht man ja, dass viele Frauen in diese Kraft finden, gerade in der Lebensmitte. Du hast das jetzt schon vorher sozusagen geschafft, aber deine Protagonistin in dem Roman ist auch knapp 50. Mhm. Und ich habe so empfunden, dass sie jetzt den Punkt gefunden hat, an dem sie sich auflehnt und dass sie ganz viel Wut und ganz viel Aufruhr in sich spürt. Mhm. Was glaubst du, warum es so ist, dass das so vielen Frauen genau zu diesem Zeitpunkt in der Lebensmitte passiert?
Ich glaube, manchmal ist man davor einfach zu beschäftigt. Also meine Hauptfigur Nina hat 2 Kinder, hat eine Scheidung hinter sich, musste ihr Leben so ein bisschen neu aufstellen. Und ich glaube, das kostet wahnsinnig viel Energie. Und ich habe das in meinem eigenen Leben gemerkt, dass wenn du andere Baustellen hast, dann hast du manchmal nicht so viel Aufmerksamkeit. Oder ich glaube, dass Mädchen und Frauen auch sehr dazu erzogen werden, sich selbst zurückzunehmen und teilweise über eigene Grenzen permanent hinwegzugehen. Und das ist natürlich nicht gesund. Und manchmal, glaube ich, geht's nicht anders. Also keine Ahnung, ich habe das auch mitbekommen. Also in ihrem Fall war es ja auch eine sich sehr ungerecht anfühlende Scheidung. Aber sie sagt ja auch am Ende, ist sie froh, aus dieser Ehe raus zu sein. Deshalb ist das gar nicht nur Frust. Und das versuche ich auch immer, dass das Leben, also jede gute Sache hat eine schlechte Seite und umgekehrt. Und ich glaube, das gehört zum Leben auch dazu und zum Erwachsenwerden, dass du in der Lage bist, manche Sachen zu schlucken. Also da auch wirklich dann hart zu dir selbst zu sein. Und wenn es um das Wohl deiner Kinder geht, oder wenn man anderen Menschen wahnsinnig damit verletzt, dann finde ich das auch, kann man das verlangen, dass du dich zusammenreißt, aber irgendwann kommt das hoch. Wenn dann auch mal überall Frieden ist, dann kannst du vielleicht auch mal an dich denken. Und sie hat das vielleicht übertrieben. Sie hat zu wenig an sich gedacht. Aber das sehe ich überall um mich herum. Es gibt auch diesen Spruch, der Klügere gibt nach. Und da ist ja was dran, dass man das auch so lernt. Und da ist auch was dran, dass das Sinn macht. Weil wenn auf der anderen Seite jemand steht, der skrupellos ist oder sehr unmoralisch ist, dann versuchst du ja nur durch dein Verhalten andere zu schützen. Also dann bist du vielleicht klüger und hast das Pech, dass du mehr runterschlucken musst. Und ich glaube, das ist eine Lebenssituation, die jeder irgendwie so kennt oder jede. Ja.
Wobei bei der Lena ja auch nicht der Moment des Freibrechens und sich aus Konventionen irgendwie befreien. Natürlich war das quasi auch aus dieser Ehe rauszugehen, aber ja. ich finde, viel wichtiger war ja dieser Schritt, dass sie so sehr in diese berufliche Ungerechtigkeit reingeht, die sie beobachtet, weil da hat sie ja quasi erst angefangen zu kämpfen, oder?
Also ich sehe da schon so ein bisschen Vorarbeit. Also zu sagen, ich habe eine Scheidung hinter mir, ich bin aus dieser schicken Villa rausgeflogen, in die ich sowieso nie reingepasst habe. Ich habe meinen Frieden damit gemacht. Ich bin stolz darauf, dass ich meine Kinder da gut über die Schwelle getragen habe quasi. Und ich habe mir einen Job gesucht in einem Alter, wo das ganz schwierig ist. Und ich wohne in einer 1,5-Zimmer-Wohnung, aber ich habe mich da eingerichtet und mein Leben ist okay so. Und ich habe eine tolle, beste Freundin gefunden. Ich finde, das ist schon ein Schritt, damit zufrieden zu sein. Und das ist ihr Startpunkt. Und natürlich hat sie ein paar alte Rechnungen offen, aber ich finde schon, dass sie eine resiliente Person ist, weil nicht jeder Mensch, der alles verliert, und seinen Status komplett verliert und dann neu anfangen muss, geht er unbeschadet daraus hervor. Und ich finde, das ist schon eine Form von Stärke. Und ich glaube, das gibt ihr vielleicht die Kraft, genauer hinzuschauen. Sie arbeitet in so einem Medienunternehmen und da gibt es so MeToo-Fälle. Und da kommt ein Compliance-Verfahren und irgendwie ist sie sich mit ihrer Kollegin nicht so ganz sicher, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Und dann fangen sie so ein bisschen an, hinter die Fassade zu gucken. Und das finde ich generell immer spannend. Also uns wird immer erzählt, so und so ist der Ablauf, das und das ist das Richtige. Und wir sind das so gewohnt, da gar nicht nochmal nachzufragen, sondern dann einfach wie so ein Trottel zu sagen, ach so, ja gut, wenn das die Regeln sind, dann ist das so. Und das habe ich nach über 20 Filmbranchenjahren auch erlebt, dass es viele, wie so Feigenblätter gibt. Es gibt viele Adressen und Telefonnummern, wo gesagt wird, da kannst du dich aber dann hinwenden, wenn irgendwas passiert. Und wenn du dann anfängst zu fragen, okay, und wie ist denn dann der Verlauf, wenn ich mich da hinwende? Also was geschieht denn dann? Das ist oft sehr enttäuschend. Oder Leute haben keine Handhabe. Da stehen dann 10 Leute und sagen, ja, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Oder wir können hier nur ein Gespräch moderieren. Und es macht einen traurig, dass die Welt so funktioniert. Aber deswegen, ja, es ist ja auch ein bisschen so ein Aufruf zum genauer hingucken. Und ich finde, das lohnt sich immer. Also das ist, glaube ich, die einzige Waffe, die man generell hat, dass du genauer hinguckst, dass jemand sagt dir, so sind die Regeln und dann darfst du immer fragen, warum und wie verläuft das genau. Und das habe ich dann Nina als Geschichte gegeben, dass sie halt genauer hinguckt und genauer nachfragt und erstmal den Weg geht, der vorgeschrieben ist und da eben auch gegen Wände läuft.
Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Ancient and Brave. Die meisten von uns haben wahrscheinlich gehört, dass Kollagen mit dem Alter abnimmt. Aber wusstet ihr, dass das richtig viel ist? Untersuchungen zeigen, dass wir in den ersten 5 Jahren nach der Menopause bis zu 30% des Kollagens unserer Haut verlieren können. Unser Körper braucht aber Kollagen, damit wir die Gesundheit unserer Haut, Haare und Nägel erhalten. Viel wichtiger aber noch, um die Gesundheit von Muskeln, Gelenken und Knochen zu sichern. Hier kommt True Collagen von Ancient and Brave ins Spiel. Es ist ein Pulver, das ich mir jetzt morgens in meinen Kaffee gebe. Und da es völlig geschmacks- und geruchlos ist, lässt es sich unglaublich einfach in jedes Getränk oder Essen geben. Es besteht aus hydrolysierten Kollagenpeptiden des Typs 1, sodass es leicht vom Körper aufgenommen wird. Und ich persönlich habe einen echten Unterschied in meiner Haut festgestellt, seit ich es täglich einnehme. Tatsächlich zeigte eine kürzlich durchgeführte, unabhängige klinische Studie eine 76-prozentige Verbesserung der Hautfeuchtigkeit und eine 31-prozentige Verringerung der Gesichtsfalten nach nur 12 Wochen. Das kann ich bestätigen. Ich habe sogar neulich ein Kompliment für meine schöne Haut bekommen. Das habe ich natürlich gerne gehört. Ich liebe auch den Kollagen-Kakao von Ancient and Brave. Bei mir hilft er super gegen das Nachmittagstief. Ancient und Brave sind aber nicht nur Experten für Kollagen, sondern zeichnen sich auch durch ihr Engagement für Nachhaltigkeit aus. Sie sind stolze Mitglieder von 1% for the Planet, was bedeutet, dass 1%-Satz ihrer Verkäufe direkt an Umweltprojekte geht. Tatsächlich spenden sie aber 2% ihrer Verkäufe, weil sie sich darüber hinaus engagieren möchten. Alles nachzulesen bei ancientandbrave.de/planet. Das Beste kommt natürlich zum Schluss. Wenn ihr Ancient und Brave mal ausprobieren wollt, schenkt euch der Code 50 über 50, ich schreibe es nochmal in die Shownotes, satte 20% Rabatt. Es gibt übrigens auch Kollagen Matcha. Werbung Ende. was hat Nina und was hat dir damals auch diese Stärke gegeben, diesen Weg zu gehen, von dem man ja vorher schon weiß, dass er total steinig ist?
Ich bin ja schon andere steinige Wege gegangen. Ich habe das Gefühl, mein ganzes Berufsleben ist ein einziger steiniger Weg. Das hat nicht so einen großen Unterschied gemacht. Und ja, ich habe einfach keine Alternative gesehen, als ich das begriffen habe, was da passiert ist. Also ich glaube, es ist ja gar nicht schlimm, wenn man Angst hat im Leben. Also ich habe vor jeder dritten Sache Angst, aber es geht ja darum, sich mit der Angst auseinanderzusetzen und die auch zu überwinden und zu sagen, ja, okay, dann habe ich eben Angst und das hindert mich aber nicht daran, einen Fuß von den anderen zu setzen. Und ich habe schon immer gedacht, dass das schade wäre, wenn man ganz viele Dinge im Leben, die man machen muss oder machen möchte, nicht tut aus Angst. Mhm. Das weiß ich nicht. Fühlt sich an wie ein vergeudetes Leben am Ende aller Tage. Dann gehst du ja nur auf Sicherheit. Mhm. Ich glaube, es gibt so menschliche Grundbedürfnisse und da ist Sicherheit auch ein ganz großes. Also ich hatte auch Angst, mich als Autorin selbstständig zu machen. Da habe ich in meinem ersten Jahr habe ich 8.000 Euro verdient als Autorin. Das ist beängstigend.
Mhm. Ja, natürlich.
Und warum sollst du die eine sein, die davon leben kann?
Ja.
Und deswegen glaube ich, es gehört einfach zum Leben dazu, Angst zu haben.
Ja.
Ist auch die Dimension einer Ehe, ist auch angsteinflößend. Weißt du?
Ja, ich verstehe es.
Du brauchst dir nur die Scheidungsquote angucken.
Ja.
Also die gibt dir Auskunft darüber, wie wahrscheinlich das ist.
Mhm.
Und trotzdem das zu tun, wenn man das unbedingt will, ist doch immer was Schönes im Leben.
Total. Ich glaube ja auch, also das, was du sagst, das stimmt, ne? Man hat diese Bilder im Kopf und man fürchtet sich davor.
Ja.
Was passieren könnte und was man dabei aber leicht vergisst, ist, dass man sich wahrscheinlich noch viel mehr davor fürchten muss, was passiert, wenn man die
wenn
Schritte
nicht
geht. Ne?
Ja.
Weil da liegt ja ganz viel, das ungesund ist,
ja.
Glaube ich. Ne?
Ja.
Also quasi das Gegenteil von Mut.
Ja, wie sehr würde mich das quälen?
Genau.
Und wie lange? Also ja.
Genau.
Ja. Also es hat sowas von Hoffnungslosigkeit, wenn du so verharrst und ich glaube, wenn du anfängst, dich zu bewegen, dann bewegt sich auch alles um dich herum.
Mhm.
Und wenn du das nicht machst, dann bleibt alles so. Und das ist, glaube ich, eine entsetzliche Art zu leben.
Mhm.
Man kann sich ja nicht immer bewegen, aber so ein ganz kleines bisschen, glaube ich, geht schon.
Mhm.
Also so wie ich zum Beispiel in einem der hässlichsten Krankenhäuser, in denen ich war, habe ich mir eine ganz, ganz luxuriöse, schöne Duftkerze gekauft, was kompletter Blödsinn war, weil es hat sowieso überall nach Reinigungsmitteln gerochen und so weiter. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich kann die abends anmachen und so ein bisschen Scheuklappen aufsetzen.
Mhm.
Und deswegen, ich glaube, das ist manchmal was ganz Kleines und ganz Blödsinniges.
Mhm. Ich finde es irgendwie schön, wie du im Buch der Nina ihre jüngere Schwester Lena entgegenstellst, weil alle von außen quasi Nina bedauern oder komisch finden.
Die Geschiedene mit dem Scheißjob.
Ja, und jetzt macht sie auch noch das.
Mit dem
Hungerlohn.
Und jetzt
hat sie irgendwie noch den jungen Lover und so. Was soll das alles? Aber ich finde ja, dass die Lena ist ja viel bedauernswerter, weil sie ja eben noch nicht, also sie ist quasi in so einer perfekten Ehe gefangen, perfekten Anführungsstrichen und hat ihre Rolle zu erfüllen und ist wahrscheinlich noch weit davon entfernt, auszubrechen, wie auch immer. Also sie muss ja auch nicht die Ehe verlassen, aber zu sich zu stehen. Ne? Also sie erfüllt im Grunde alle Erwartungen. Und ich finde diesen Kontrast so gut, weil man einfach sieht, okay, es gibt Schlimmeres als 50 zu sein und in seine Kraft zu kommen.
Ja. Nee, ich find, und das hat auch wieder was mit Fassaden zu tun. Ich mag immer gerne dahinter gucken und es gibt so eine Vorstellung davon, was ein perfektes Leben ist. Und ich glaube, wir sind alle beschäftigt damit, uns einen Lebensentwurf zu schaffen, der nicht angreifbar ist. Also wo dann jeder sagen würde, also toll, toll, toll. Sie hat diesen netten, jungen, erfolgreichen Mann geheiratet. Die haben zwei ganz süße Kinder. Sie ist mit Hingabe eine tolle Mutter. Alles super. Und es gibt gewisse Entwürfe, die kannst du dir überstreifen und die sehen immer okay aus und die sehen immer toll aus. Und es gibt die andere Variante von Lebensentwürfen, die sehen immer beschissen aus. Das hat aber mit der Realität oft nichts zu tun. Also dem wahren Glück oder und deswegen, das macht mir Spaß. Ich gucke super gerne hinter Fassaden oder stell Dinge in Frage. Und so ist das mit der Schwester. Die hat so eine Art Berechtigung dafür, auch verurteilend zu sein, weil sie eben alles richtig gemacht hat, aber sie ist eigentlich todunglücklich in dieser Situation und hat das aber noch gar nicht realisiert. Und sie kriegt ja dann eine Kraft im Laufe des Buchs oder erkennt auch Talente an sich, die ihr gar nicht so klar waren. Oder dass diese perfekten anderen Mütter, die vielleicht nicht haben in ihrer Kita, ja, geht da auch einen Weg mit ihrer Ehe. Das macht mir, glaube ich, Spaß, einfach die Fassaden aufzustellen und sie dann einzureißen und zu gucken, was dann passiert. Mhm. Und dann, glaube ich, hast du immer eine Chance in deinem Leben, wirklich, wirklich was einen schönen Ist-Zustand zu schaffen.
Mhm. Ich liebe die Szene im Garten, wo sie bei ihrer neuen Schwägerin quasi erst die Nerven zusammenbruch bekommt. Also dein Buch, das haben wir noch gar nicht gesagt, das heißt Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben. Und ich empfehle das Lesen sehr, weil es neben der Tiefgründigkeit einfach so eine Leichtigkeit mit sich bringt und das so witzig mich. Und unterhaltsam ist. Also das haben wir gebraucht. Warum glaubst du, dass diese Lebensphase von Frauen in Literatur, in Film etc. pipapo so wenig beachtet ist?
Also in der Filmbranche kann ich das genau sagen, weil in der Filmbranche sind weibliche Schauspielerinnen offiziell ab, ich würde sagen, 30 nicht mehr fuckable. Deswegen, also auch diesen Roman, also ich werde ihn verfilmen.
Yes.
Aber yes. Aber also den hatten auch die üblichen Verdächtigen aus der Filmbranche vorab in der Hand. Und die lesen wirklich nur 50-jährige oder fast 50-jährige Protagonistin. Mhm. Das reicht, um gar kein Interesse mehr zu haben. Mhm. Das liegt an so einer komischen Vorstellung von Sexiness. Mhm. Dass also Frauen, und das ist ja auch nicht neu. Also auch die Rollen, die es für Frauen gibt, die spielen sich hauptsächlich in der Altersriege 20 bis Anfang 30 ab. Mhm. Und danach können dann einige Auserwählte noch Kommissarin werden, aber das war's dann. Und dann kommt irgendwann die Großmutter, aber die kommt irre wenig vor, muss man auch mal sagen. Ich hatte Sehnsucht nach einer Protagonistin, die sich die Lesebrille aufsetzen muss, um die Schrift auf dem Kondom lesen zu können. Deswegen.
Richtig gut. Also ich habe ja die Schauspielerinnen schon so ein bisschen im Kopf. Hast du Gedanken wahrscheinlich noch nicht verraten?
Nein, es gibt noch keine. Ich bin ganz am Anfang. Ja.
Okay.
Wen hast du denn im Kopf?
Naja, ich habe halt auch das Hörbuch gehört. Mhm. Ne? Und Katja Riemann hat es so toll gelesen. Also ich kann sie mir wahnsinnig gut in dieser Rolle natürlich vorstellen.
Ja, da habe ich großes Glück gehabt bei meinem Buch. Also
ja,
Anna-Maria Mühe und Katja Riemann, das war,
ja, es war wirklich
zu schön, um wahr zu sein.
War richtig, richtig toll, auf jeden Fall.
Ja, habe ich mein Buch auch nochmal ganz neu kennengelernt. Das ist ja immer das Tolle. Deshalb liebe ich das Filmemachen eben auch. Weil da kommt jemand anderes, dem gibst du die Rolle und die macht ihr eigenes Ding daraus und dann guckt man sich das an und denkt, wow, okay,
ja,
das ist also die Nina und das ist also die Nina.
Ja,
ja, das ist schon faszinierend, wie das so ein Eigenleben kriegt auch immer.
Ja.
Das ist auch beim Schreiben so. Dann bist du irgendwann drin und dann entscheiden die Figuren so ein bisschen auch mit, was sie dann machen. Und ja, und ich versuche dann in so einen Flow zu kommen und dann, ja, denke ich auch manchmal, huch, okay, ja gut, dann sagt sie ihm jetzt das oder dann, ja. Deswegen ist das für mich auch immer spannend und aufregend.
Und wir wissen ja, wie die Filmbranche ist. Hattest du Schwierigkeiten, das Buch zu verkaufen? Also wirklich dingfest zu machen, dass auch wirklich ein Film daraus wird? Weil das kannst du ja auch nicht im Grunde alleine entscheiden, beziehungsweise hast wahrscheinlich nicht so viel Geld, dass du den ganzen Kinofilm selbst
produzieren. Nein. Vielleicht wird es auch gar kein Kinofilm. Also ich sage es mal so, wenn ich das auf die übliche Art und Weise gemacht hätte, hätte ich selbstverständlich Schwierigkeiten gehabt. Oder hätte da viele vielleicht Kompromisse eingehen sollen. Weiß ich nicht. Vielleicht wäre sie ganz, ganz schnell eine 38-jährige sexy. Wobei 38 ist auch schon zu alt in der Filmbranche. Also die Filmbranche verändert sich sehr im Moment. So ein bisschen ist hier und da eine Blase geplatzt. Mhm. Ich kann natürlich froh sein, dass ich bisher sehr erfolgreich da gearbeitet habe und natürlich da privilegiert bin. Und es leichter habe als andere. Mhm. Ich gucke mir das alles sehr genau an. Ich gucke mein eigenes Zuschauerinnenverhalten an. Was gucke ich? Wie oft gehe ich ins Kino etc.? Und ich habe auch, weil der Markt so überschaubar gerade ist, von dem, was produziert und gemacht wird, ich habe eher ganz, ganz lange geguckt, mit wem ich gerne zusammenarbeiten möchte. Also ich habe es andersrum gesponnen. Ich habe nicht gesagt, wer erbarmt sich hier bitte mit möglichst viel Geld, das Ding ins Leben zu rufen, sondern ich habe erstmal gesagt, so wie es auch tut und so teuer mein Gerichtsprozess auch ist, Geld ist erstmal zweitrangig. Ich möchte mal gucken, auf welche Leute ich neugierig bin, mit denen ich gerne arbeiten möchte. Mhm. Ja, und so habe ich mich auf die Suche begeben. Also ist alles noch nicht 100.000% in trockenen Tüchern, aber ist auf einem guten Weg und ich bin ganz beseelt, dass ich möchte gerne mit netten Leuten arbeiten. Weiß man vorher natürlich nie 100.000%ig, aber ich habe da jetzt ein sehr gutes Gefühl.
Und nochmal auf diese Sexiness, die du angesprochen hast, zurückzukommen. Wir wollen doch im Fernsehen und im Kino nicht nur sexy Geschichten sehen. Wir wollen doch Lebensgeschichten sehen.
Weiß ich nicht. Im Moment, also im Kino, ja. Ich glaube auch, viele Frauen möchten das und wenn es kein Actionfilm ist, dann ist auch der Hauptzuschauerinnenanteil besteht aus Frauen.
Ja.
Also deshalb sollte man sich schon danach richten. Aber das ist manchmal gar nicht so logisch, wie das alles entsteht oder was da Leute denken, was da drin sein muss. Und das hatte ich schon bei meiner ersten Regie bei Traumfrauen. Auch, glaube ich, wenn Iris Berben nicht zugesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich habe ich große Schwierigkeiten gehabt, eine Frau in dem Alter in dieses Ensemble zu holen. Und Gott sei Dank hat es geklappt und ich bin ja auch dann hartnäckig und so. Aber das war schon ein Problem. Das ist so eine Kinoregel oder eine Filmregel. Mhm. Und ich meine, es gibt ja Statistiken, wie unsichtbar, also das ist ja ein großes Thema, die Unsichtbarkeit von Frauen ab einem gewissen Alter. Mhm. Also wie viele Expertinnen über 60 sehen wir im Fernsehen, die zu einem Thema was sagen. Und ich wünsche mir das natürlich für meine Nichte, dass die damit aufwächst. Die sieht ja zumindest schon mal, dass ihre Mutter und ich einen Job haben und den gerne machen. Und meine Mutter hat auch immer gearbeitet. Auch meine Großmutter. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass auch in Medien das präsent ist. Also, und das ist natürlich auch total wichtig zu sehen, dass eine fast 50-jährige Frau eine ganz große Liebe erlebt. Weil da sind auch ja wir Frauen untereinander ganz groß darin, uns gegenseitig so einen Quatsch zu sagen, wie die Guten sind alle schon weg oder ich weiß nicht, was da alles rumschwirrt an Glaubenssätzen. Und das habe ich schon immer für Quatsch gehalten. Mhm. Aber man tötet sich so die Hoffnung ab. Also und man macht sich gegenseitig irgendwelche Lebensentwürfe madig. Mhm. Also Menschen an sich. Und das ist eben ganz wichtig, dass solche Geschichten erzählt werden. Ja.
Absolut. Ich würde zum Schluss ganz gerne nochmal aufs Thema Wechseljahre zu sprechen kommen. Weil ich finde es sehr gut, nicht viele äußern sich ja öffentlich zu Symptomen und Schwierigkeiten der Wechseljahre. Und du hast das aber gemacht. Vielleicht kannst du uns hier nochmal erzählen, wie du so in diese Phase gestartet bist.
Ich glaube, das Erste war, dass ich immer so Gelenkschmerzen plötzlich hatte und Migräne. Das ging so los. Und dann hatte ich auch diesen berühmten Brain Fog so ein bisschen. Und da bin ich hochsensibel, weil das hat unmittelbar mit dem Schreiben zu tun. Also da bin ich dann wirklich sofort losgezogen. Da gab es leider dieses Buch von Sheila DeLis noch nicht, Women on Fire. Und da herrscht noch ein großes Unverständnis. Also da bin ich richtig zu so einem Hormonspezialisten gegangen, weil ich natürlich dann gedacht habe, okay, ich bin jetzt in diesem Alter. Ich weiß, dass das geht. Viele, viele Jahre vor der eigentlichen Menopause geht diese Perimenopause los. Also das wusste ich irgendwie so grob und habe gedacht, okay, ich muss jetzt mal meine Hormonsituation testen lassen, weil irgendwie kann das damit zu tun haben. Und ich finde, das kennt ja auch jede Frau, wenn man ein bisschen auf den eigenen Körper hört. Auch während des Zyklus hat man ja manchmal so ein bisschen so eine matschige Birne, finde ich. Oder Frauen kennen das, glaube ich, aus der Schwangerschaft. Dass das mit Hormonen zu tun hat, dass dein Gehirn nicht so gut funktioniert wie sonst. Und meins ist natürlich dann durch das Schreiben in einem Bereich ganz hoch empfindlich und dann merke ich sofort, wenn irgendwas anders ist. Deshalb kann ich auch weder hungrig schreiben, nicht, wenn ich richtig müde bin, nicht, also ich muss da auf mich achten, wenn ich in so Schreibphasen bin. Mhm. Und dann war ich beim Hormonspezialisten und der hat mich komplett lächerlich gemacht. Also der hat komplett angezweifelt, also er wusste gar nichts. Also der sagte dann auch erstmal, ich muss zu meiner Frauenärztin gehen, wenn ich über die Menopause was wissen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, lustig, die hat mich zu ihm geschickt, weil es um die Zusammenstellung der Hormone geht. Also, also habe ich denn da Mangel oder was ist denn da? Und der war so von oben herab und hat dann gesagt, da müsste ich jetzt einfach durch. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann kann ich meinen, also das ist schwierig. Also ernsthaft. Und dann hat er mir angedroht, hat er richtig gedroht und gesagt, wenn ich Hormone nehmen würde, würde mein Herzinfarktrisiko um ein Vielfaches steigen und.
Das Gegenteil ist der Fall.
Der hat mich in Angst und Schrecken versetzt, um ehrlich zu sein. Ja, und dann bin ich noch zu ein, zwei anderen Ärztinnen und Ärzten, und die aber auch nicht richtig, also ich finde das komisch, also wenn man doch wirklich Beschwerden hat, Leute einem dann sofort erstmal mit Tee kommen oder einem Dinge absprechen. Also der kommt immer als erstes die Frage, ja, sind Sie denn im Moment sehr gestresst? Und da sage ich aus reiner Bockigkeit schon oft einfach nein, weil sonst hat immer alles nur was mit Stress zu tun. Das ist für mich, das ist dann so eine Pauschaldiagnose. Oder ist ja gar keine Diagnose, weil Stress ist ja kein Krankheitsbild. Und dann kam eben dieser Bestseller von Sheila DeLis raus und das hat mich ehrlich gesagt gerettet. Und da hat dann auch meine Frauenärztin und verschiedene gesagt, wow, da hätten sie auch nochmal viel gelernt über die Menopause. Und das hat auch irgendwie, also, und ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, okay, mein Körper funktioniert jetzt nicht mehr richtig, aber jetzt ist eh egal, weil ich jetzt gar nicht mehr so wertvoll für die Gesellschaft bin, oder was ist hier der Punkt? Weil ich hatte ja Beschwerden und ja, und jetzt bin ich ganz glücklich. Jetzt habe ich da Mittel und Wege gefunden. Genau. Und erstaunlicherweise haben diese Knieschmerzen aufgehört. Ich habe auch nicht mehr so gut geschlafen. Das ist bei mir also ein Luxusproblem, weil ich so unfassbar gut schlafe. Und das war für mich dann wirklich irritierend. Und die meisten Menschen haben ja Schlafprobleme. Und wenn man das selbst noch nie erlebt hat, kann man das gar nicht so richtig nachvollziehen. Aber das konnte ich dann auch.
Ist schon nicht ohne, ne?
Ja, und ist jetzt alles viel besser. Und jetzt ist es ja auch viel mehr in den Medien und so. Aber es ist immer noch so ein Stigma. Es ist irgendwie so, das, also stempelt einen so als alte Frau ab. Ist mir aber auch egal. Also dann ist es eben so.
Und könntest du vielleicht was mit auf den Weg geben? Also wenn man jetzt vielleicht Mitte 30, Anfang 40 oder so ist und so die ersten Dinge merkt, was würdest du sagen, wie kann man sich auf die Zeit so ein bisschen vorbereiten?
Ich versuche immer, also möglichst viel drüber zu lesen und möglichst viel dann untersuchen zu lassen. Also gut, seit meiner Sepsis bin ich natürlich sehr aufmerksam, was meinen Körper angeht. Ich versuche regelmäßig zu allen Vorsorgeuntersuchungen zu gehen und das alles einzuhalten und ein bisschen selbst mitzudenken. Klar bin ich keine Medizinerin, aber man muss ja auch, damit jemand einem helfen kann, muss man ja auch irgendwie dem Informationen geben, die brauchbar sind. Und ich glaube, die Lösung, wie man das jetzt medizinisch behandelt oder ob man das tut, ist bei jedem ganz individuell. Also, aber ich finde, immer Wissen ist Macht und das bringt einfach was, sich zu informieren. Und wenn man bei Ärztinnen oder Ärzten sitzt, die einen gar nicht hören oder gar nicht ernst nehmen oder so über einen wegreden, dann würde ich immer sagen, muss man versuchen, woanders Hilfe zu bekommen. Ja.
Alles klar, dann danke ich dir, Annika.
Gerne.
Sehr herzlich für das Gespräch und für dein tolles Buch, das ihr alle lesen müsst.
Vielen Dank, ich danke dir.
Zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn euch dieser Podcast und die Gespräche mit den Frauen gefallen oder sogar weiterhelfen, dann teilt doch 50 über 50 gerne. Ihr könnt auch ein paar Sternchen bei eurer Streaming-Plattform vergeben oder sogar einen Kommentar schreiben. Das hilft dabei, noch mehr Frauen zu erreichen, die auch von den Gesprächen profitieren können. Vielen Dank für eure Unterstützung.